Sì, gli anni 70 sono stati anni molto molto vivi, molto caldi in Italia, ma non solo in Italia.
Ja, Radio Lice war sehr wichtig in die 70er Jahre wegen die besondere Kommunikation.
Quando noi decidemmo di fare Radio Alice, Bologna era una città molto molto viva anche culturalmente.
Die 70er Jahre in Bologna, die Kultur war sehr sehr aktiv und auch die Studenten und es gibt da eine besondere die wichtige Universität in Bologna, wo hat Umberto Eco einen Unterricht gehabt über die Kommunikationssprache. Eine Gruppe von den Studenten, die dort studiert haben, haben angefangen zu experimentieren.
Soweit Valerio, der vor ziemlich genau 40 Jahren, wie viele andere auch, in Bologna begann Radio zu machen. Radio Alice ist 40 Jahre alt. Für nicht wenige ein legendäres Radio, was damals in Bologna begann zu senden, knapp ein Jahr gesendet hat. Und viele andere nicht kommerzielle Stationen, die Radiolandschaft, zumindest erstmal in Italien, dann auch darüber hinaus, ein bisschen auf den Kopf gestellt hat. 1976 gab Italien die Sendelizenzen frei auf dem UKW-Band, was zu jeder Menge regionalen, auch Stadtteilsendern geführt hat, die die Hörgewohnheiten schlicht und ergreifend einbrechen ließen. Radio Alice zum Beispiel aus Bologna, die haben nicht nur andere Inhalte gesendet, sondern die brachen auch mit den Prinzipien, mit denen Radio bisher gemacht wurde.
L'idea di Radio Alice era quella di creare uno strumento di comunicazione che fosse usabile da chiunque, che non ci fossero delle persone delegate a parlare come in tutti gli strumenti di comunicazione di massa.
Die wollen die Kommunikation verändern, damit alle Leute benutzen können. Die wollten einfach nicht nur, dass manche Leute hören und manche sind aktiv, sondern dass die Kommunikation ist horizontal geworden. Und jetzt kann man ein bisschen mit Internet verbinden. Aber diese Zeit, das in die 70er, das war unglaublich neu.
Noi ci ponemmo il problema di ragionare, ragionammo su quelli che erano i limiti.
Wir haben diese Grenze studiert, ne? Wo steht die Grenze im Radio? Und sie haben überlegt, wir wollen einfach weitergehen, ne? Damit keine Grenze mehr gibt. Es gab nicht mehr nur Kommunikatoren und Leute, die gehört hatten, sondern waren alle wichtig. Und es gab auch eine Kooperative, eine Gruppe, die ihm geholfen hat, das heißt Studium und Forschung, und die haben auch zusammengearbeitet.
Ja, soweit Valerio. Über die Praxis von Radio Alice 1976, 1977, den ging es um eine kollektive Produktion der Sendung, den ging es darum, den Sender selbst zu organisieren, den ging es darum, dass die Betroffenen selbst freien Zugang haben zum Radio. Und denen ging es, wenn man so sagen möchte, um die Unvermitteltheit der Kommunikation. Es ging nämlich darum, dass ganz einfach jeder anrufen konnte und sofort auf Sendung gestellt wurde, was auch dazu führte, dass man hin und wieder beschimpft wurde, was aber auch dazu führte, dass auf einmal im Radio Dinge zu hören waren, die vorher nicht zu hören waren.
Va bene. Radio Alice, 100,6 MHz, Telefon 27,84,59, la via via del fratello 41, Telefon 23, è un nostro continuo. Ci diamo un taglio. Va bene.
Relativ schnell hatte Radio Alice nicht nur in Bologna, auch darüber hinaus eine hohe Anerkennung. Heute fast eine legendäre Berühmtheit. Und es gab auch sehr schnell Verschwörungstheorien, die sich um Radio Alice verbreitet haben. So sei das Radio zum Beispiel Anstifter von Unruhen, so heißt es. Straßenschlachten, die sich im März 1977 in Bologna ereigneten. Das Ganze nach einer Erschießung eines Studenten von Seiten der Polizei. Tatsächlich war man immer zur Stelle. Dieses Netz aus Gelegenheitskorrespondenten, diese zurückgewiesene Professionalität, das war was ganz anderes. Man war Augen- und vor allem auch Ohrenzeuge am Telefon von diversen Aktionen, die man sonst einfach nicht mitbekommen hätte.
Nel marzo del 1987, la polizia ha ucciso a Bologna uno studente durante un piccolo scontro. Che si chiamava Francesco Lo Russo. Seguito di questo omicidio, tutta la Bologna giovanile si è rivoltata, ci sono stati scontri in piazza per le strade di Bologna, talmente violenti che la polizia per riprendere il controllo della città è venuta con le auto blindate.
März 77, die Polizei hat während einer Demo eine ruhige Demo. Die Polizei hat eine Junge mitgebracht, eine Studentin aus Medizin. Und er ist sofort gestorben. Und dann es gab eine große Revolte in der ganzen Stadt von Bologna, besonders von den Jungen. Und die haben große Proteste gemacht. Die Polizei war auch da, die waren ganz viele und die haben auch mit viel Gewalt die Leute geschlagen. Wieso war Radio Alice schuldig? Weil er hat einfach gemacht, was normal für Radio Alice war. Einfach alles war live und die Jungen haben angerufen und erzählt, was genau passiert. Und deswegen war Radio Alice schuldig geworden.
Qualsiasi cosa succede, istantaneamente è su internet, è sui giornali e nella radio. Una volta, 40 anni fa, non era così.
Heute klingt ein bisschen obsolet. Wir kriegen immer live die Neuigkeiten, zum Beispiel mit Internet oder Zeitungen oder mit Radio. Aber früher, das war ganz besonders, weil das war die einzige Möglichkeit, in Radio Alice zu anrufen und etwas live erzählen oder sagen.
Niente, questo è la ragione per cui ci hanno chiuso. Ovviamente poi ci hanno assolto tutti al processo che hanno fatto sette anni dopo.
Alle Leute, die in März in Radio Alice waren, die sind alle in Gefängnis gegangen. Was anstrengend für die Leute war, dass die haben sieben Jahre gewartet, bis die Prozesse geschlossen war.
Es gab hunderte dieser Radios in Italien in der Zeit. Radio Alice ist sicherlich das bekannteste, aber es gab auch in der BRD Ende der 70er Jahre Initiativen, die versucht haben, Radio zu machen. Und das Ganze war dann illegal. Klang zum Beispiel so.
Wir unterbrechen hier die Musik der Gruppe Krautz für eine brandaktuelle Meldung. Vier Bohrfahrzeuge der Firma Prackler Seismos wurden in der vergangenen Nacht in der Nähe von Lilienthal ein Raub der Flammen. Alle vier Fahrzeuge wurden vollständig zerstört. Wir wissen nicht, ob dieses Feuer auf einen Sabotageakt zurückzuführen ist. Wir wissen nur, dass diese Firma an der Erkundung des Salzstocks in Gurleben, also am Bau einer Wiederaufbereitungsanlage, beteiligt ist. Insofern trifft es keinen Unschuldigen. Wir hoffen, beim nächsten Mal ausführlicher darüber berichten zu können.
Radio Zebra war das. Eines der Radios, die Ende der 70er Jahre angefangen haben, in der BRD, also in westdeutschen Städten, zu senden. Illegal. Selten länger als 30 Minuten pro Aktion. Naja, und inhaltlich ging es vor allem um Protest. Protest gegen AKWs, Protest gegen Wohnraumnot, wie das damals hieß, Protest gegen den Staat. Es wurde agitiert via UKW und man wurde vor allem auch verfolgt. Von Seiten der Bundespost, von Seiten der Polizei, denn man verstieß gegen Gesetze. Das Fernmeldeanlagengesetz. Darauf stand eine fünfjährige Gefängnisstrafe und tatsächlich wurden auch Haftstrafen verhängt, zum Beispiel 1980 in München. Jan van der Loo wurde verurteilt zu einer Haftstrafe.
Die Begründung bezog sich gar nicht auf irgendein Piratenradio, was von meiner Seite da gemacht wurde. Das war überhaupt noch nicht in dem Stadium, wo es irgendwie eine Strafe hätte geben können. Es ging aber die ganze Zeit eigentlich nur um das Radio. Es war nur jedem klar, dass es um den Versuch eines Piratenradios ging. Das war noch praktisch in der Entstehungsphase.
Sagt Jan van der Loo. Der wurde 1980 in München verurteilt. 8 Monate. Davon waren 6 Monate Untersuchungshaft. Und das nur, weil er Radio machen wollte. Er hat es nicht mal geschafft, sondern sie haben ihn verhaftet, als er die Bauteile zusammen hatte. In keine eigene Minute konnte er senden. Dieser Prozess gegen den Piratenradiomacher Jan van der Loo in München 1980 war eine ziemlich einmalige Sache. Der Angeklagte, der Verurteilte, Jan van der Loo, den wir auch gleich hören, hat während des Prozesses schon eine Broschüre herausgegeben.
Ich hatte ja da im Prozess, um die Medienlandschaft damals irgendwie ein bisschen zu durchleuchten, einige so Beweisanträge gestellt, unter anderem verschiedene Leute geladen, also Journalisten und so weiter, die auch da in Wendland waren und verprügelt wurden und so weiter. Und das wollte ich einfach mit der Broschüre dann nochmal, weil ich das ja nur im Prozess vorgelesen hatte, die Beweisanträge, und die natürlich alle rundum abgelehnt wurden, aber die eigentlich als solches interessant waren. Und das wollte ich halt nochmal einer größeren Öffentlichkeit dann zur Verfügung stellen. Und mir war es schon wichtig, da irgendwie was ganz am Anfang möglichst schnell dazu zu sagen, um was es da ging und so weiter. Ich und mein Anwalt, wir waren uns schon ziemlich sicher, dass die tatsächliche Beweislage, also dass das nicht von langer Dauer sein kann. Begründet, warum ich das überhaupt wollte, machen wollte. Es wäre auch lächerlich gewesen, sich jetzt so als Elektronikbastler darzustellen, der eigentlich nur da ein bisschen gelötet hat oder so, weil das war ja auch klar, dass es das nicht ist. Also von daher wollte ich da schon einen politischen Prozess draus machen. Mein Anwalt war da nicht so begeistert von, aber ich wollte das so.
Ja, Jan von der Loh, über die Broschüre, die er herausgegeben hat während des Prozesses gegen ihn, 1980 in München. Er wollte Radio machen, doch das war verboten. Er selbst begriff sich als ein Gegner des Staatsfunks in der BRD und hoffte auf Piratensender, die autonom seien, die gegen jede Überwachung und Zensur abgeschottet seien, die konträr liefen zu dem, was sonst in der BRD zu hören war.
Also ich habe nur einfach ganz stark gegen diese anderen Medien einfach gewettert und von daher war es eigentlich dann auch klar, um was es geht. Aber ich bin jetzt noch nicht ins Detail gegangen, was jetzt das Radio betrifft.
Es gab aber nicht nur diese Verurteilung, diesen Fall der Verurteilung, sondern es gab tatsächlich auch eine Praxis in sehr vielen westdeutschen Städten, zum Beispiel in Bremen. Wir hören einen Ausschnitt aus einer Sendung von Radio Zebra.
Dieser kleine Tusch galt der Tatsache, dass Radio Zebra mit dieser Sendung seit über 100 Minuten sendet. Es werden sicher noch mehrere 100 folgen.
Zwischen 1977 und vor allem 1981 entstanden mindestens 50 solcher Piratensender, freien Radios, illegale Sender, über deren Inhalte Jan Böhnkost einiges sagen kann. Jan Böhnkost schreibt nämlich derzeit seine Dissertation, also seine Doktorarbeit, über diese Piratenradios.
Also zunächst muss man natürlich sagen, es gab im Prinzip seit der 68er-Revolte eine große, große Unzufriedenheit mit den etablierten, als bürgerlich angesehenen Medien, in denen Protestbewegungen nicht vorkamen. Und es wurden immer mehr Ideen, Konzepte, Modelle entwickelt und versucht umzusetzen, wie man sich denn eigene Medien, eigene Öffentlichkeit schaffen kann. In dem Zuge sind ja auch viele linke Medientheorien der 20er Jahre neu rezipiert worden, aktualisiert worden. Es gab so eine gegenseitige Befruchtung von Theoriearbeit und politischer Medienpraxis dazu. Und das hat zunächst ja schon ab 68 oder ab 69, 70 dazu geführt, dass viele, viele Alternativzeitungen, Stadtzeitungen damals genannt, zuerst entstanden sind, dass es Medienwerkstätten gab, die sich gegründet haben, die viel mit Video gearbeitet haben. Radio ist dann später dazugekommen. Viertes Element war vielleicht noch linker Buchhandel. Gibt es eine spannende Arbeit zu, auch eine Dissertation, die zuletzt erschienen ist, die diesen linken Buchhandel auch richtig aufarbeitet. Und Radio war dann sozusagen einer dieser vier Teile von alternativen Medienkonzepten, wo es aber erst in der zweiten Hälfte der 70er dann tatsächlich zu einer eigenen Praxis gekommen ist. Und genau jetzt zu Bremen als Beispiel, das ist aber gar nicht so untypisch. Das ist eine Gruppe von Menschen gewesen, die schon überwiegend an 68 sozialisiert worden sind, die K-Gruppenerfahrungen mitgemacht haben. Die haben also alle auch Flugblätter um 5 Uhr vom Werkstor verteilt. Und waren total unzufrieden mit diesem Gefühl, mit den Medien, die wir da bisher haben, unsere Szenezeitung oder die K-Gruppenzeitung, unsere Flugblätter, die wir überall verteilen. Damit kommen wir eigentlich nicht so richtig aus unserem eigenen Sumpf raus. Da werden, selbst wenn wir es versuchen, werden wir damit häufig nicht ernst genommen, kriegen ablehnende Reaktionen. Und Radio, da haben sich dann Leute drauf gestürzt in der Hoffnung, damit könnte man das durchbrechen. Damit könnte man eine größere Bevölkerungsgruppe erreichen, weil das Radio bei allen zu Hause steht.
Ja, man forderte, dass alle Personen, alle Gruppen die Möglichkeiten haben, über Probleme und Auseinandersetzungen, die sie betreffen, auch tatsächlich im Radio zu reden. Es ging um Ermächtigung und es ging darum, keine Kontrolle und keine Zensur von Seiten des Staates zu haben. Ein geflügeltes Wort damals, es sollten jene zu Wort kommen, die sonst nicht zu Wort kommen.
Hier ist Radio Zebra, diese Woche jeden Tag um 18.45 Uhr auf 104 MHz. Hier ist Radio Zebra. Radio Zebra ist ein Sender von unten. Die Hörer von Radio Zebra sollen auch die Macher sein. Das heißt, hier sollen die Betroffenen selber zu Wort kommen und das seid ihr. Langfristig wird dieses Radio auch nur so arbeiten können, wenn viele Menschen mitarbeiten. Die erste Zeit werden wir selber diese Sendung machen, um einen Eindruck davon zu vermitteln, wie wir uns die Sendung vorstellen. In dieser Woche läuft an jedem Tag zur gleichen Zeit unsere Probesendung. Also schaltet eure Radios ein, schaltet sie auf Empfang, spitzt eure Ohren, richtet eure Antennen, erzählt es anderen weiter.
Radio Zebra in Bremen hatte dabei eine Sonderstellung in der Szene der freien Radios, vor allem was die Radikalität angeht.
Heute wollen wir zuerst mal die Problemkinder von der Post ansprechen. Spitzt eure Ohren, richtet eure Antennen. Diese Aufforderung aus unserem Flugblatt ist offensichtlich von einem zwar beschränkten, aber ohne Zweifel vorhandenen Hörerkreis missverstanden worden. Diese Leutchen nun scheinen die Vorarbeiten nicht, wie von uns beabsichtigt, vor den Sendungen abzuschließen und im Kreise fröhlicher Freunde informationshungrig in den Äther zu lauschen, sondern kriegen von all den wichtigen Inhalten und Terminen wahrscheinlich gar nichts mit, weil sie nämlich während der ohnehin kurzen Sendezeit ständig ihre Antennen schwenken, mit allerhand technischem Gerät hantieren, Funksprüche durchgeben und den Fuß aufs Gaspedal drücken, anstatt mal ihren klaren Kopf zu benutzen. Mensch, ihr, schöpft mal eure Möglichkeiten aus. Funktioniert mal nicht so, wie es eure Vorgesetzten erwarten. Tretet mal langsam, hört zu, denn auch für euch senden wir.
Hey, oh yes, wait a minute, Mr. Postman.
Flugblattradios, so wurden diese Piratenradios häufig genannt, nun vor allem, weil es Berichte und Terminankündigungen von Demonstrationen gab und Aufrufe, die einem größeren Publikum vermittelt werden sollten. Nun hatte man allerhand Probleme. Das naheliegendste, der Verfolgungsdruck. Viele Sendungen mussten angekündigt werden, damit man sie überhaupt hören konnte. Ja, die waren ja nicht allzu lang. Und das brachte dann auch die Polizei und die Bundespost auf den Plan, sodass man eigentlich größtenteils mit Sicherheitsvorkehrungen zu tun hatte, wenn man ein solches Radio betreiben wollte. Das zweite Problem hat man selbst recht früh erkannt. Man schaffte es nicht, über eine Kommunikation mit Gleichgesinnten hinauszukommen. In einer kritischen Bestandsaufnahme hieß es damals zum Beispiel, der Durchschnittsbürger, die Durchschnittsbürgerin, die reden nicht im freien Radio, die hören nichts im freien Radio und die wissen wahrscheinlich nicht einmal, dass es sowas gibt. Diejenigen, für die das Programm gedacht ist, die hören es nicht. Und die, die es hören, die können damit wenig anfangen, denn ihnen wird nicht viel Neues erzählt. Sie freuen sich vielleicht, dass es das Radio gibt, aber auf die Sendung können sie verzichten. Probleme, die heutige freie Radios natürlich auch noch haben. Wir hören noch einmal Jan Böhnkost über die Praxis der Piratenradios. Die Praxis zum Beispiel von Radio Zebra in Bremen.
Das waren alles technische Laien. Die haben knapp 2 Jahre gebraucht, um überhaupt ihre Sendeanlagen. Sie haben 10 Stück gebaut, um möglichst lange senden zu können und auch welche in Reserve zu haben, falls sie dann doch beschlagnahmt werden. Die nicht so richtig wussten, worauf lassen wir uns da technisch ein. Ne? Das heißt, die haben eine Woche lang öffentlich angekündigt, jeden Tag eine Probesendung gesendet, um selber ein Gefühl dafür zu kriegen, wie gut klappt das, wo kann man uns hören, wie weit reicht das. Wir haben dann auf Feedback gewartet, das wir auch bekommen haben. Dass dann eben Leute sich gemeldet haben, hey, wir haben euch da gehört. Oder dann die Technik-Freaks, die sagten, ja, wenn man jetzt an der Antenne noch so ein bisschen rumbastelt, dann wird das besser. Und die haben ihren regulären Sendebetrieb direkt nach dem Probebetrieb aufgenommen. Sie sind vorher davon ausgegangen, sie müssen erstmal selber die ersten Sendungen bestreiten, inhaltlich füllen, dass das Radio bekannt wird und dass auch andere Interesse haben, das zu nutzen. Sie haben allerdings tatsächlich gleich zum regulären Sendebeginn auch aufgerufen, gründet doch einen Freundeskreis. Der Hintergrund ist einfach der, dass dem Sendekollektiv klar war, da das Senden illegal ist, können sie nicht offen in Erscheinung treten. Das heißt, sie können gar nicht mit dem anvisierten Publikum, mit den ganzen Menschengruppen, die das Radio auch nutzen sollten, in Kontakt treten. Also haben sie da nach irgendeiner anderen Instanz gesucht, die das für sie übernehmen kann. Das war eben das Problem der Illegalität geschuldet, dass sie nicht italienische Verhältnisse umsetzen konnten, wie sie das gerne gemacht hätten. Der andere ganz pragmatische Grund war aber auch, dass ihnen in dieser Vorbereitungszeit von 2 Jahren klar geworden ist, es reicht ihnen, diese Aufgabe des Sendens zu übernehmen, und damit sind sie schon genug belastet. Und dann können andere sich um die Programmgestaltung kümmern, um Werbung kümmern, um Finanzierung kümmern. Das Radio selber ist in der ersten Zeit auf eine große Resonanz in dem Sinne gestoßen, dass alle begeistert waren, dass es sowas gibt in der Stadt und dass das funktioniert, dass die Polizei das nicht findet. Und der Staat war nicht in der Lage, die aufzutreiben. Und das war so richtig das Gefühl, wir können dem ein Schnippchen schlagen. Wir sind auch mal stärker. Das war ja auch die Zeit, in der eigentlich die Anti-Atom-Bewegung, die das Ende der 70er Jahre in Westdeutschland bestimmt hat, langsam dem Niedergang entgegenging. Die großen Schlachten waren geschlagen, die militärischen Niederlagen an den Bauplätzen eingefahren, und umso schöner war dieses Gefühl. Es gab überall, wo Radios entstanden sind, erstmal eine große Euphorie, dass das möglich ist. Das habe ich ja ein bisschen beschrieben. Aber wenn dann so der Sendealltag einsetzte, dann gingen auch die Probleme los, die eigentlich alle Radios früher oder später auf die Illegalität, diese Situation, die Einschränkungen, nicht öffentlich agieren können, nicht länger senden können, zurückgeführt haben, weshalb dann auch ja durch die 80er Jahre dieser Ruf nach Legalisierung immer stärker geworden ist.